Ja, wir wollen uns stellen unter Lukas 12, die Verse 41 bis 48. Das letzte Mal waren einige von euch nicht da. Es ist auf der Homepage auch, kann man es nachhören. Ich werde schon ab Vers 35 lesen und der eigentliche Abschnitt ist dann Lukas 12, die Verse 41 bis 48. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, glückselig sind sie. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass sein Haus durchgraben würde. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Auch ihr seid bereit, in einer Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen anderen? Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über seine Dienerschaft setzen wird, ihn zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr zögert sein Kommen hinaus, und anfängt, die Knechte und Mächte zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil geben mit den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht kannte, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Sei gehorsam. In der Bibelstunde vor 2 Wochen ging es darum, dass wir wachsam sein sollen. Da gebrauchte Jesus das Bild eines Knechtes, der auf seinen Herrn wartet. Der Herr war auf einer Hochzeit. Und dann ging es darum, dass die Knechte glückselig sein werden, wenn der Herr zurückkommt und sie wachend findet. Er sprach sogar davon, dass er seine Knechte bedienen würde. Aber Jesus sprach auch sehr bedrohliche Worte. Wir haben es eben gerade gehört, Vers 39. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass sein Haus durchgraben würde. Und was war die Konsequenz? Vers 40. Auch ihr seid bereit, seid wachsam, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und jetzt Vers 41, jetzt kommt die Frage von Petrus. Er fragt: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen anderen? Die Jünger hatten ja die Chance, sie konnten Jesus jederzeit fragen. Jesus hatte geredet von den Versen 35 bis 40. Wir haben es gerade gehört. Und Petrus stellt jetzt diese Frage. Und was macht Jesus? Er stellt einfach eine Gegenfrage. Die Gegenfrage, das ist Vers 42. Ich lese es nochmal vor. Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über seine Dienerschaft setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben? Jesus stellt einfach eine Gegenfrage und er betont hier 2 Dinge, die Klugheit und die Treue. Besonders die Klugheit, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, dann heißt das, wer ist denn der treue Verwalter der Kluge? Das verlangt Jesus von seinen Jüngern, Klugheit und Treue. Aber wer ist jetzt dieser Verwalter? Wer ist das? Und wir werden sehen, das ist der, der gehorsam ist. Deswegen lautet unser Thema, sei gehorsam. Natürlich sollen wir auch klug und treu sein, aber die Überschrift lautet, sei gehorsam, gehorche dem Willen Gottes. Erstmal ein paar Vorbemerkungen dazu. Wer kann denn treu sein? Wer kann denn gehorsam sein? Das können nur die, die an das Evangelium glauben. Nur die können das. Und wer kann an das Evangelium glauben? Nur die, denen Gott den Glauben schenkt. Und das ist Gnade, nichts anderes. In Epheser 2, das haben wir schon öfter gehört, aber dieser Abschnitt ist so wichtig. Epheser 2, Abvers 8, da heißt es folgendermaßen, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Alles ist Gnade. Für die Menschen bleibt nicht zu rühmen, denn der Mensch kann nicht selbst zum Glauben kommen. Er kann den Glauben nicht selbst machen. Es ist Gott allein, der dem Menschen den Glauben schenkt. Der Mensch wirkt daran nicht mit, sondern es ist Gott allein. Und deswegen hat der Mensch auch keinen freien Willen, denn es ist allein die Gnade Gottes. Jakobus sagt dann auch in Jakobus 2, auch das ist ja sehr bekannt in Jakobus 2, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, es gibt keinen rettenden Glauben ohne Werke. Der Glaube bringt immer Werke hervor und deswegen gibt es auch keinen Glauben ohne Gehorsam. Dieser Gehorsam ist natürlich niemals vollkommen, genauso wie unser Glaube auch niemals vollkommen ist. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch nicht möglich, dass ein Christ überhaupt keinen Gehorsam hat. Das heißt, es ist nicht möglich, dass ein Christ niemals gehorsam ist. So etwas gibt es nicht. Ein Christ ist Gott gehorsam, mehr oder weniger. Natürlich scheitern wir auch, wir versagen alle. Aber ich sage es noch einmal, es gibt keinen Christen, der Gott nie gehorsam ist. Wenn jemand Gott niemals gehorsam ist, dann ist er ein Ungläubiger. Und in Vers 42 in unserem Abschnitt, da hat Jesus wieder ein Gleichnis benutzt. Da geht es um einen Hausherrn und das ist ein Mann, der ist sehr reich, sehr wohlhabend, er hat eine ganze Dienerschaft, er hat mehrere Knechte und Mägde und dieser Mann möchte verreisen. Und jetzt überlegt er sich, okay, wem kann ich die Leitung übertragen? Wem kann ich die Aufsicht übertragen? Das muss einer sein, der klug und treu ist und der dann für die ganzen Diener zuständig ist. Und dann überlegt dieser Hausherr, er sucht sich einen Mann an, und der ist dann beauftragt, sich um alles zu kümmern. Er muss sich um die Diener kümmern, er muss sich um den Haushalt kümmern, um die Nahrungsverteilung und um das Geld und um die Mittel. Das heißt, dieser Hausherr gibt dem Verwalter sehr viel Vertrauen. Und dieser Verwalter hat dann alle Hände voll zu tun. Er muss jeden Tag schauen, dass alles mit den Vorräten stimmt. Er muss immer gucken, wem was zusteht. Er hat eine sehr, sehr große Verantwortung. Und was ist jetzt, wenn der Hausherr zurückkommt und er findet den Knecht genau so, dass er das tut, was ihm befohlen wurde? Vers 43. Glückselig. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Das Wort glückselig kommt hier zum dritten Mal schon vor. Wir hatten es in Vers 37 und in Vers 38 und hier jetzt nochmal. Und Jesus sagt es immer wieder, er ermutigt uns dazu, treu zu sein. Und dieser Hausherr wird zu seinem Knecht sagen, das hast du gut gemacht. Du bist ein treuer Knecht. Du bist klug. Du hast zuverlässig gehandelt. Ich kann dir vertrauen. Und deswegen werde ich dir meinen ganzen Besitz anvertrauen. Das erinnert auch so ein bisschen an Josef im Alten Testament. Josef war auch ein treuer und kluger Knecht und ihm wurde auch sehr viel anvertraut. Und so ist es auch hier. Der Verwalter bekommt von dem Hausherr den ganzen Besitz anvertraut. Also was sagt Jesus jetzt hier? Was ist die Antwort, die Jesus hier gibt? Jesus sagt, Petrus, so sollst du sein. So ein Verwalter sollst du sein. Hier sind natürlich besonders die Jünger angesprochen, heute sind es besonders die Ältesten und die Pastoren. Aber natürlich können wir uns alle angesprochen fühlen. Wir alle sollen gehorsam sein. Und wir sehen auch, was das heißt, dass der Herr seinen Knecht über all seinen Besitz setzen wird. Das sehen wir nämlich später in Lukas 22, ab Vers 29. Da sagt Jesus nämlich, und ich verordne euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt und die 12 Stämme Israels zu richten. Das heißt, sie empfangen ein Reich, sie sitzen auf Thronen, aber das wird nicht nur bei den Aposteln so sein, nicht nur sie werden herrschen, sondern die Schrift gibt die Verheißung, dass das für alle Christen gilt, die treu sein werden. Und das finden wir zum Beispiel in der Offenbarung, Offenbarung 2, Vers 26, da heißt es, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Macht über die Nation geben. Oder Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wenn wir treu, wenn wir gehorsam sind, dann werden wir mal mit Christus herrschen. Und deswegen motiviert uns Jesus, dass wir wachsam sein sollen, dass wir warten sollen, dass wir treu sein sollen und dass wir gehorsam sein sollen. Aber was heißt das jetzt für uns heute? Was heißt es, gehorsam zu sein? Was heißt es, den Willen Gottes zu tun? Das finden wir einmal natürlich in den 10 Geboten. 10 Gebote sagen uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Wir nehmen die 10 Gebote ja gerade in der Bekenntnisunterweisung durch. In der Bergpredigt erklärt Jesus auch die 10 Gebote. Aber es gibt generell sehr viele Aufforderungen in der Bibel, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen. Und ich möchte jetzt auf einen Punkt etwas ausführlicher eingehen, weil man den heute sehr betonen muss in unserer Zeit im 21. Jahrhundert in Deutschland. Wir sollen Gott gehorsam sein und das heißt vor allem, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Jesus hatte das ja gesagt in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das muss man gerade heute betonen, denn unsere Kultur betont etwas völlig anderes. Unsere westliche Kultur betont nicht die Selbstverleugnung, sondern die Selbstverwirklichung. Der Zeitgeist sagt heute, verwirkliche dich selbst. Du musst an dich glauben, mach das, was dir Spaß macht, hör auf dein Herz und so weiter. In unserer Kultur haben wir bekanntlich einen sehr, sehr starken Individualismus. Und der ist besonders stark in unserem Privatleben. Da sind wir der Überzeugung, dass uns da niemand reinreden darf. Wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen uns selbst über unser Leben bestimmen. Aber was ist das Problem daran? Das Problem daran ist, dass Gott über unser Leben bestimmen will. Gott bestimmt über unser Leben und sonst niemand. Wir haben keine Rechte, wir dürfen nur das tun, was Gott uns erlaubt. Es ist übrigens interessant, wie viel uns Gott eigentlich erlaubt, wenn man das mal so überlegt. Wir haben das schon im Garten Eden gesehen. Es ist erstaunlich, was Gott Adam und Eva alles erlaubt hat. Und es ist erstaunlich, was uns Gott heute alles erlaubt. Und ich möchte das jetzt gar nicht aufzählen, weil das würde zu lange dauern von der Zeit her. Aber es ist eben so, dass uns Gott manches verboten hat und das sollen wir eben nicht tun. Aber in unserer Gesellschaft ist es eben genau andersrum. Unsere Gesellschaft sagt, alles ist erlaubt, du darfst alles machen. Außer der Staat hat es natürlich verboten, aber sonst ist alles erlaubt. Interessanterweise hat der Staat in Deutschland ja sehr viel verboten. Aber die Leute halten sich trotzdem dran, zumindest die meisten Leute. Gott dagegen hat eigentlich relativ wenig verboten, aber die Leute halten sich trotzdem nicht dran, zumindest die meisten Leute nicht. Zum Beispiel sagt Gott im 6. Gebot, du sollst nicht töten. Aber der deutsche Staat erlaubt es praktisch, dass man in manchen Fällen töten darf. Und viele in unserer Gesellschaft, die ermorden Menschen im Mutterleib. Aber ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, wo sich das sehr stark zeigt, heute in unserer Gesellschaft. Und das ist in der ganzen Sexualethik. Da geht es in unserer Gesellschaft sehr stark um Geschmacksfragen. Das ist ungefähr so, wenn ich ein Eis kaufen will, dann sehe ich da die ganzen Sorten vor mir. Dann sehe ich, okay, es gibt Erdbeereis, es gibt Schokolade, es gibt Mango, es gibt Himbeer, es gibt Zitrone. Und dann überlege ich mir, was schmeckt mir, was mag ich. Und dann gucke ich, okay, ich nehme das Eis, was mir halt schmeckt. Oder nehmen wir die Musik, welche Musik hören wir uns an? Wir hören uns natürlich die Musik an, die uns gefällt, oder? Und so ist es in unserer Gesellschaft mit der Sexualethik. Es geht nur noch um Geschmacksfragen. Es geht um die Frage, mach, was dir gefällt. Begehre, wen du willst. Such dir aus, was du magst. Unsere Gesellschaft ist heute so schwachsinnig, so durchgeknallt, so geistesgestört, so bescheuert, dass man sich sogar sein angebliches Geschlecht aussuchen kann. Das heißt, ein Mann könnte ins Schwimmbad gehen. Also ich könnte das theoretisch jetzt machen, ich mache es nicht, aber nur als Beispiel. Ich könnte jetzt ins Schwimmbad gehen und dann in die Damenumkleidekabine gehen. Und ich könnte sagen, ich sehe mich jetzt als Frau. Ich habe jetzt einen Damenbart, der ist ein bisschen länger. Und ich könnte das rein theoretisch machen in unserer Gesellschaft. Ich könnte sagen, ich fühle mich jetzt gerade so als Frau. Und dann könnte ich sagen, nee, okay, ich fühle mich jetzt doch wieder als Mann. Das zeigt, wie kaputt unsere Gesellschaft ist. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt genau das Gegenteil, was unsere Gesellschaft heute sagt. Er sagt nicht, du sollst dich selbst verwirklichen, sondern du sollst dich selbst verleugnen. Weil wir Sklaven sind. Gott ist unser Herr und wir sollen ihm gehorsam sein. Das heißt, verleugne dich selbst. Verleugne deine Wünsche, verleugne deine Träume, verleugne deine Sehnsüchte, verleugne deine Begierden, verleugne deine Fantasien, verleugne deinen Trieb und gehorche Gott allein. Das heißt es heute, treu zu sein, das heißt es heute, klug zu sein. Heißt das nun, dass alles verboten ist, dass wir nichts mehr machen dürfen? Nein, natürlich nicht. Gott hat uns vieles erlaubt, aber wir akzeptieren es, dass Gott uns einiges verboten hat. Und man könnte so viele Beispiele nennen. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. 1. Korinther 7. Könnt ihr auch mal kurz mit aufschlagen. 1. Korinther 7. Und ich springe jetzt einfach direkt mal rein ab Vers 3. Da heißt es nämlich, 1. Korinther 7 ab Vers 3, und da geht es um die Ehe. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Und dann Vers 4. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Körper. Steht da wirklich. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch nicht der Mann Macht über seinen eigenen Körper, sondern die Frau. In einer anderen Übersetzung heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Genauso verfügt auch nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Unsere Gesellschaft sagt heute genau das Gegenteil. Der Feminismus sagt, mein Bauch gehört mir. Aber Gott sagt, nein, dein Bauch gehört nicht dir. Du bist nur Verwalter. Du bist nicht Besitzer, du bist nur Verwalter, dein Bauch gehört dir nicht. Du kannst mit deinem Bauch oder mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deiner Sexualität nicht machen, was du willst. Selbstbefriedigung zum Beispiel ist verboten, Punkt. Paulus schreibt einmal an die Philipper, in Philipper 3 sagt er das, Philipper 3 ab Vers 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes des Christus sind. Ja, wie zeigt sich das, dass sie Feinde des Kreuzes des Christus sind? Worin zeigt sich das? Vers 19. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch ist. Deren Gott der Bauch ist. Ist dein Bauch auch dein Gott? Wenn das so ist, dann bist du ein Götzendiener. Gott aber gehört alles, wir sind nur Sklaven. Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen? Was heißt es, sich selbst zu verleugnen? Das heißt zum Beispiel, böse Lüste und böse Begierden zu verleugnen. Das heißt sogar, sie zu töten. Kolosser 3, Vers 5. In Galater 5, Vers 24 heißt es, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und in Matthäus 5 heißt es, wieder sehr bekannt, Matthäus 5, ab Vers 29, wenn aber dein rechtes Auge dir ein Anstoß zur Sünde wird, so kneif es zu Und wenn deine rechte Hand dir ein Anstoß zur Sünde wird, so steck sie wieder an deine Hosentasche. Oder was steht da? Was steht da? Wenn aber dein rechtes Auge dir ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Wenn aber deine rechte Hand dir ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Also Jesus fordert absolute Radikalität, kompromisslosen Extremismus, totalen Fanatismus im Kampf gegen die Sünde. Aber was ist, wenn man jetzt nicht gehorsam ist? Was ist, wenn man nicht gehorsam ist? Ich rede nicht von Vollkommenheit. Wir sind alle nicht vollkommen, wir versagen alle. Aber es geht darum, ob du grundsätzlich, prinzipiell Gott gehorsam bist oder nicht. Es geht um unsere Grundeinstellung. Was ist dann? Und das sehen wir in Vers 45, in unserem Abschnitt jetzt wieder. Vers 45. Lukas 12, Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr zögert sein Kommen hinaus, also ja, das kann noch lange dauern, bis er wiederkommt, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Also wir hören erstmal die Einstellung. Dieser Knecht erwartet den Herrn gar nicht mehr. Und er handelt da nicht mehr klug und treu, wie wir handeln sollen, sondern er handelt töricht und untreu. Er verleugnet sich nicht selbst, sondern er lebt nach seinen Begierden. Er ist ungehorsam. Und das ist auch das, was wir im zweiten Petrusbrief lesen. Der ganze zweite Petrusbrief handelt von Leuten, die sagen, ach, Christus kommt doch eh nicht mehr. Petrus sagt, dass am Ende der Tage werden die Spötter auftreten und sie werden sagen, ach, es bleibt alles beim Alten, er wird eh nicht kommen, um zu richten. Und was passiert dann? Dann leben die Menschen in Gottlosigkeit, in ihren Begierden. Sie sind dann keine treuen Verwalter, sondern sie verschwenden alles. Und sie leben nach der Devise, die Paulus mal von Jesaja zitiert hat. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist das Motto der Ungläubigen. Sie haben keine Hoffnung, in Wirklichkeit haben sie gar nichts, sie haben nur Luftblasen, die irgendwann zerplatzen werden. Sie haben keine Hoffnung und deswegen können sie nur essen und trinken, also deswegen können sie nur in ihren Begierden leben. Und solche, so hat Petrus gelehrt in seinem zweiten Brief, gibt es sogar in der Gemeinde. Die gibt es sogar mitten in der Gemeinde und wir dürfen ja nicht vergessen, in unserem Abschnitt, da war ja auch ein Judas noch dabei. Der war ja mit dabei bei den Jüngern, der stand ja auch noch daneben. Und deswegen verwundert es nicht, dass diese Person hier in unserem Abschnitt Knecht genannt wird. Also diese Person sieht sich selbst als Knecht des Herrn. Diese Person wird von anderen auch so gesehen, als Knecht des Herrn. Aber diese Person sprach in ihrem Herzen, also in den Gedanken, der Herr lässt auf sich warten mit seinem Kommen. Also, ach, er wird eh nicht wiederkommen. Und wenn er eh nicht wiederkommen wird, ja, dann kann mir ja nichts passieren. Also dieser Knecht ist ein Ungläubiger. Er glaubt in Wirklichkeit gar nicht an das Evangelium. Also wenn man den Herrn und sein Gericht nicht mehr erwartet, wenn man nicht mehr ernsthaft damit rechnet, dann fängt man an, ungehorsam zu werden, dann fängt man an, frech zu werden, dann fängt man an, überheblich zu werden. Und dann kann man niemals gehorsam sein, wenn man nicht ernsthaft damit rechnet, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass er uns richten wird für unsere Werke, für das, was wir getan haben. Nur wenn wir den Schrecken des Herrn kennen, dass wir erscheinen müssen vor seinem Thron, dann werden wir mit Furcht und Zittern das tun, was der Herr uns sagt. Jesus sagt in Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und jetzt zurück zu unserer Frage, was geschieht denn, wenn man untreu ist? Was geschieht denn, wenn man den Auftrag des Herrn nicht erfüllt? Was geschieht denn, wenn man ungehorsam ist? Was wird denn dann passieren? Also wenn man ungläubig ist, wenn man nicht an das Evangelium glaubt. Vers 46 in unserem Abschnitt. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil geben mit den Ungläubigen. Also wir haben es wieder, der Herr wird plötzlich kommen. Es wird unerwartet sein, es wird überraschend sein. Der Knecht wird gedankenlos sein, er rechnet halt nicht damit, er wiegt sich in Sicherheit. Und dann plötzlich kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht. Und was wird er dann tun mit diesem ungehorsamen Knecht? Was wird er dann machen? Er wird ihn entzwei schneiden. Das heißt, in der Mitte zerhacken. Er wird ihn zerteilen mit dem Schwert. Und das hat die Leute damals schon schockiert. Und das soll uns heute natürlich auch schockieren, weil die Sache so ernst ist. Jesus meint es wirklich todernst. Und wir sehen auch daran, dass das Klischee falsch ist, dass es im Alten Testament immer nur um Gericht geht, dass das Alte Testament immer nur grausam ist und dass es im Neuen Testament immer nur um Gnade und Liebe geht. Was Jesus hier sagt, ist sehr krass. Der Herr wird mit den Leuten, die untreu sind, kein Erbarmen haben. Er wird keine Gnade haben. Er wird schonungslos brutal vorgehen. In der letzten Bibelstunde haben wir gehört, dass Jesus seine treuen Diener sogar bedienen wird. Und heute lesen wir davon vom Zorn des Herrn. Und was wird er machen? Der Herr wird ihn töten und er wird ihm sein Teil geben mit den Ungläubigen. Und was das heißt, finden wir in der Parallelstelle in Matthäus 24, Vers 48. Die ist ja fast genau identisch. Aber eine Sache ist eben anders. Matthäus 24 ab Vers 48. Da heißt es: Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit dem Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen mit den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, und was ist das? Was heißt das, Weinen und Zähneknirschen? Was ist das? Das ist die Hölle. Das ist der Ort der ewigen Verdammnis. Und Jesus hatte das gesagt in Lukas 12, Vers 5. Da hat Jesus gesagt, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Das ist also das, was der erlebt, der untreu ist. Das wird sein Los sein, das wird sein Anteil sein. Dieser Mann ist ein Ungläubiger, weil er nicht mit der Ankunft des Herrn rechnet. Er glaubt nicht daran. Und dann fügt Jesus noch etwas hinzu. Er fügt noch etwas hinzu, damit wir verstehen, warum er hier so streng ist. Vers 47 in unserem Abschnitt, Lukas 12, ab Vers 47, da sagt Jesus, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, also der ungehorsam war, der wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, also wer den Willen des Herrn nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, also der ungehorsam war, damit wird wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also wir erfahren hier, dass man im Gericht Gottes daran gemessen wird, wie viel Erkenntnis man hatte, wie viel man wusste. Das heißt, desto mehr man von dem Willen des Herrn wusste, desto strenger wird man beurteilt werden. Nochmal Vers 47. Vers 47. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer also wusste, was der Herr fordert, wer also von Christus unterrichtet wurde und trotzdem nicht den Willen des Herrn tut, der wird viele Schläge halten. Und das Wort Schläge, das meint im Griechischen so viel wie häuten. Das heißt also, die Haut abzutragen, die Haut abzuziehen. Das heißt, es geht hier um die Qualen auch, die Klagen, die Qualen von diesem Schlagen. Das heißt, seine Strafe, sein Leiden wird in der Hölle besonders groß sein. Und dann gibt es eben noch andere, Vers 48b. Wer ihn aber nicht wusste, wer den Willen des Herrn nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Also es gibt andere, die nicht so viel unterrichtet wurden, die haben vielleicht angenommen, sie wären Christen gewesen, sie waren vielleicht in einer Gemeinde, wo der Wille Gottes nicht gelehrt wurde, sie waren also unwissend, sie wussten bestimmte Dinge nicht. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Unzucht fernhaltet. Es mag also sein, dass sie das nicht wussten, dass ihnen das nie gesagt wurde. Und trotzdem werden diese Menschen, wenn sie ungehorsam waren, trotzdem werden sie Schläge bekommen. Und natürlich wird das hier gebraucht, um die Lehre des Fegefeuers zu begründen. Genau diese Stelle nimmt man dafür. Man sagt also, auch Christen werden gerichtet werden. Auch als Christen werden wir erstmal, bevor wir in die ewige Herrlichkeit kommen, müssen wir erstmal gereinigt werden. Also wer noch Schuld an uns ist, dann müssen wir erstmal gereinigt werden. Wir werden Strafe bekommen. Und erst dann, wenn wir völlig gereinigt sind, dann werden wir in den Himmel kommen. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Die Heilige Schrift kennt nicht die Lehre des Fegefeuers. Ganz im Gegenteil, die Heilige Schrift sagt, dass Christus für alle unsere Sünden gestorben ist, dass er alles bezahlt hat. Wenn wir also an das Evangelium glauben, dann werden wir nicht gerichtet, dann sind wir frei. Aber wenn jemand ungläubig ist, wenn jemand nicht an das Evangelium glaubt, und das zeigt sich natürlich an seinen Werken, dann wird er gerichtet werden. Und wir sehen hier, dass es in der Hölle verschiedene Schweregrade geben wird. Das heißt, manche werden in der Hölle schlimmer bestraft als andere. Jesus hatte das zum Beispiel gesagt in Lukas 10, Vers 12. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Sodom und Gomorra wusste bei Weiben nicht so viel wie die israelischen Städte, wo Christus ja war, wo Jesus ja gelehrt hatte. Deswegen sagt Jesus, doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher am Gericht ergehen als euch. Und über die heuchlerischen, selbstverliebten Pharisäer sagt er in Markus 12, Vers 40, sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Also bei all diesen Stellen wird bestätigt, dass Gott solche in der Hölle stärker strafen wird, die mehr wussten als andere. Das heißt, solche, die den Willen des Herrn kannten, werden mehr bestraft als solche, die den Willen des Herrn nicht kannten. Nochmal Vers 48. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden, und wem man viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Das heißt, wenn der Herr uns viel Erkenntnis gegeben hat, dann wird er von uns auch umso mehr verlangen. Es heißt zum Beispiel in Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehre, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Das ist also eine Warnung an die von uns, die hier predigen und die Bibelstunde halten. Und das zeigt, dass wir zittern müssen vor Gott, aber das gilt für uns alle. Wenn du hier in dieser Gemeinde bist, dann hast du unglaubliche Privilegien. Du kannst jeden Sonntag und jeden Freitag das Wort Gottes hören. Wir alle haben eine Bibel selbst, sogar mehrere Bibeln. Wir können darin lesen. Wir haben unglaubliche Privilegien. Und deswegen wird der Herr auch mehr von uns erwarten als an anderen Leuten, die keine Bibel haben, die nicht in einen Gottesdienst gehen können. Es gibt ja den bekannten Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das gilt auch in der Heiligen Schrift. Wir alle müssen uns vor Gott verantworten. Niemand wird sich von uns rausreden können. Das Thema heute Abend hieß, wir sollen gehorsam sein. Sei gehorsam. Wir sollen den Willen Gottes tun. Wir sollen danach streben. Können wir das aus eigener Kraft schaffen? Natürlich können wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir sind völlig, vollkommen auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und deswegen müssen wir zu Gott im Gebet flehen, dass er uns hilft. Aber wir dürfen eben nicht auf Ausreden zurückgreifen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, naja, ich bin halt so, ich kann halt nicht anders, ich fühle mich halt so. Das sind Ausreden. Wir sind vor Gott verantwortlich. Wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Für das, was wir gedacht haben, was wir gesagt haben und für das, was wir getan haben. Wir alle stehen im Kampf mit der Sünde. Unser ganzes Leben ist ein Kampf. Und meine Frage an dich ist, führst du diesen Kampf? Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen? Bist du bereit, gehorsam zu sein, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es uns was kostet, auch wenn es gegen unsere Kultur ist? Und ich möchte dich heute ermahnen und auch ermutigen, hör nicht auf zu kämpfen. Gib nicht auf, kapituliere nicht vor deinen Sünden. Sei treu, sei gehorsam, es lohnt sich. Aber natürlich kann unsere Gewissheit niemals auf uns selbst beruhen. Wir können niemals auf uns selbst vertrauen. Unsere Hoffnung kann nur Christus allein sein. Wenn du das Evangelium wirklich glaubst, dann sind alle deine Sünden vergeben und dann wirst du gerettet werden. Aber unsere Überzeugungen wirken sich auf das an, was wir tun. Denn es gibt keinen Glauben ohne Gehorsam. Deswegen sei gehorsam, und wenn es sein muss, dann ändere dein Leben. Möge der Herr sich über uns erbarmen. Im Namen Jesu. Amen.